Dieser Podcast wird unterstützt von Köln Business, Elevator, dem Accelerator für Female Startups und Madame Bitcoin, die Weiterbildungsplattform für Bitcoin-Anfängerinnen. Startup-Geflüster. Der Podcast für Female Startups. Mit Evelyn.
Ich bin Evelyn Brock. Meine Mission ist es, Female Startups zu unterstützen und als Investorin möchte ich auch dafür sorgen, dass sie weiter finanziellen Erfolg haben und weiter wachsen können.
Und Ekaterina.
Hallo, mein Name ist Ekaterina Eid-Kalthoff. Meine Mission ist es, mehr Female Founders mit innovativen Ideen in unserer Wirtschaft erfolgreich zu machen.
Und jetzt zu unserem heutigen Gast. Spulen wir zurück in das Jahr 2014. Die Finanzkrise liegt relativ frisch hinter uns, viele größere in ferner Zukunft. Kati Lieberei ist längst mittendrin in den Krisengebieten dieser Welt, mit dem großen Wunsch, dort zu helfen. Als Geografin und Anthropologin startete sie in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und lebt nun immer wieder über viele Jahre in Marokko, Tunesien und Madagaskar. Schließlich bekommt Kati zwei Kinder und macht sich auf eine innere Reise mit der großen Frage, wie sie ihren bisherigen Einsatz in ihr neues Leben integrieren könnte. Themen wie weltweit ungerechte Ressourcenverteilung und mangelnde Gleichberechtigung treiben sie an, einen Hebel zu finden für eine Neuverteilung und findet ihn im Kapitalismus. Aus einer politischen Intention heraus gründete Kati Lieberei die Plattform In Frauenhand, um Frauen mit ihren Kaufentscheidungen zu befähigen, für mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Wo sie gerade steht und ob sie dieses Vorhaben umsetzen konnte, erfahren wir heute von ihr höchstpersönlich. Herzlich willkommen, Kati Lieberei.
Hallo Kati, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Hallo Evelyn, hallo Ina. Danke, dass ich
hallo
hier sein darf heute.
Ja. Konntest du dich denn wiedererkennen in dem kurzen Steckbrief?
Was für ein schöner Steckbrief. Den muss ich mir direkt irgendwo hinpinnen. Super zusammengefasst. Genau das ist quasi mein Werdegang, wie ich überhaupt hier hingekommen bin.
Ja, Kati, du hast ja In Frauenhand gegründet und erzähl mal so ein bisschen was. Was ist deine Vision von In Frauenhand?
Also In Frauenhand ist eben eine Plattform, es ist aber eben auch mehr, es ist ein Movement, es ist ein Siegel, das Unternehmen von Frauen mehr Sichtbarkeit geben möchte, aber eben Sichtbarkeit und Vernetzung auch zu VerbraucherInnen, weil ich eben dazu aufrufen möchte, dass, wenn alle über Female Empowerment reden, dass es eine Machbarkeit, etwas Praktisches ist, dass man sagt, ich unterstütze Unternehmen von Frauen, ich gebe mein Geld bei Unternehmen von Frauen aus und ich mache das jetzt einfach und für alle zugänglich. Mhm. Und dann kann jeder selber entscheiden, ob er das machen möchte. Man findet ein Unternehmen im Eigentum von Frauen sichtbar bei uns auf der Plattform und eben durch unser Siegel, das wir vergeben.
Ach, wie toll. Und wie kamst du auf die Idee? Erzähl nochmal.
Genau, also ich komme eben aus der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und habe mich da eben immer mit ungerechter Ressourcenverteilung und Gleichberechtigung und Benachteiligung von Frauen beschäftigt, habe das aber immer auf Entwicklungsländer bezogen. Also wirklich so, ich habe mich als Frau, als ich jünger war, jetzt nicht wirklich anders gefühlt irgendwie oder ungerecht behandelt gefühlt. Das kam irgendwie wirklich erst mit dem Alter oder mit Erfahrung im Leben. Und gerade als ich dann 2014 Mutter geworden bin, ist mir halt auch beruflich und privat einfach aufgefallen, wie ungerecht die Verteilung im Leben für Frauen teilweise noch sein kann. Und dadurch, dass ich auch nicht mehr so viel gereist bin wegen der Kinder, habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, was es heißt, als Frau hier in Deutschland Erfolg zu haben und selbstbestimmt zu sein. Und habe dann gesagt, okay, wie kann man das ändern? Ich habe auch eine Zeit lang mal in den USA gelebt und da ist dieses Movement Buy Women Owned, also Kauf bei Unternehmen von Frauen, als ein Tool, um Frauen zu unterstützen, eben schon ganz groß. Und dann habe ich hier angefangen zu googeln und habe gesagt, okay, klar, man kennt auf Instagram Unternehmen von Frauen, die irgendwie sehr gut in Werbung sind und Marketing, aber das reicht ja nicht, ne? Also wie kann ich denn die Unternehmen von Frauen erkennen? Also man kann halt in den Supermarkt gehen und ein veganes Produkt erkennen, weil dann Vegan-Siegel drauf ist, aber ich möchte halt mein Geld bei Unternehmen von Frauen ausgeben, weil ich möchte, dass Frauen wirtschaftlich erfolgreich sind, weil Geld bedeutet Macht. Ne? Ja, also das, genau. Da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Und wer Geld hat, hat Macht. Und man kann natürlich auf viele Arten Geld verdienen. Aber gerade Wirtschaftsunternehmen haben ja auch einen Einfluss auf Politik, Gesellschaft etc. Und deswegen brauchen wir eigentlich mehr Frauen. Und wenn ich mein Geld bei Unternehmen von Frauen ausgebe und sie wirtschaftlich erfolgreich werden, dann spielt das ja irgendwann wieder zu mir zurück und verändert die Gesellschaft und die Wirtschaft. Mhm. Und das war so mein Tool.
Ja, verstehe ich. Dann, ne, genau, das ist ja einfach ein großes Anliegen, ne, Frauen zu stärken und uns Konsumentinnen oder auch die Konsumenten, aber natürlich uns Frauen als Zielgruppe insgesamt noch dabei zu unterstützen oder die Orientierung leichter zu machen, dass wir eben in Geschäften, in Unternehmen von Frauen kaufen. Und dass wir die besonders wahrnehmen und auch dann aktiv durch unsere Kaufentscheidung auch unterstützen. Ne?
Also wir machen ja auch quasi Aufklärungsarbeiten oder Kampagnen, eben weil wir sagen, hey, wir müssen die VerbraucherInnen oder die Menschen einfach mehr mit ins Boot nehmen. Mhm. Und es gibt ja auch viele Studien darüber von der UN, aber auch von Wirtschaftsleuten wie Linda Scott, die The Double X Economy geschrieben hat, die eigentlich über das weibliche Kapital ganz viel sagt, dass Frauen einfach eine ganz große Macht haben, auch eine ganz große Wirtschaftskraft, die immer noch ja nicht wirklich mit aufgegriffen wurde oder nicht voll das Potenzial ausgelebt wurde. Und wisst ihr, jede Frau von uns hat die Macht, irgendwas zu ändern, weil 85% der weltweiten Haushaltsentscheidungen und Ausgaben werden von Frauen kontrolliert. Das heißt, krass, selbst in traditionellen Familien, wenn du sagst, die Frau arbeitet weniger oder verdient weniger Geld oder bleibt komplett zu Hause, sie entscheidet, wo eingekauft wird. Ja? Und das ist quasi weltweit bewiesen, dass diese Wirtschaftskraft eine ganz große ist. Und darauf bauen wir eigentlich auf, weil wir sagen, hey, jede Frau kann andere Frauen empowern, indem sie ihr Geld bei den Unternehmen von Frauen ausgibt.
Also das kann ich im Marketing-Sicht auch bestätigen, dass Frauen definitiv eine beliebte Zielgruppe sind.
Absolut.
Aufgrund dessen, weil sie einfach die Entscheidungen treffen. Ja. Ne? Die Frauen kaufen die Hemden für die Männer, die Kleidung für die Kinder.
Die Weihnachtsgeschenke, also das ist ein ganz großes Ding. Und also sich dessen bewusst zu sein, finde ich halt auch ganz wichtig. Und das merke ich auch jetzt, wenn ich auf Veranstaltungen war und mit Leuten ins Gespräch komme, dass dann viele sagen, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Das werde ich jetzt mal ein bisschen mehr für mich annehmen und gucken, wo ich mein Geld ausgebe.
Mhm. Also das ist eigentlich eine Bewegung, ein Movement, was du anstrebst oder was dabei ist, sich auch zu entwickeln über deine Initiative, die auch zu einem gesellschaftlichen Wandel führen soll und damit auch zu einer Umverteilung vielleicht auch von Kapitalressourcen oder dass man bewusster eben auch Kaufentscheidungen trifft oder Unternehmen von Frauen eben auch bewusster unterstützt. Ne?
Absolut, sowas in der absolut. Mhm. Also und das ist jetzt einmal auf der B2C-Ebene zu sehen.
Also Privatkunden.
Genau, aber auch auf der B2B-Ebene, weil es geht ja auch um das Lieferkettengesetz und es geht um diversifizierte Lieferketten. Mhm. Das heißt, auch große Unternehmen müssen halt gucken, wo source ich meine Produkte und kaufe ich auch bei Unternehmen von Frauen ein. Mhm. Also das wandelt sich ja jetzt auch ganz stark. Das kommt ja auch stark aus den USA. Ne? Diese Supplier Chain Diversity ist auch in Deutschland, wird mittlerweile immer wichtiger.
Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Genau, wo willst du denn in 5 Jahren stehen mit in Frauenhand? Was ist so deine längere Vision sozusagen?
Also in 5 Jahren möchte ich, dass wenn ihr zu mir nach Essen kommt oder egal, ob wenn ihr hier in Köln durch die Innenstadt geht, dass ihr da in den Schaufenstern das in Frauenhand-Siegel seht und sagen könnt, hey, okay, das ist ein Unternehmen von Frauen, da kann ich jetzt einkaufen, das erkenne ich. Oder du gehst in den Supermarkt und hast dann da auf den Produkten auch das in Frauenhand-Siegel drauf, dass du das erkennst und sagst, hey, ich kaufe das Shampoo, weil das von einer Frau gegründet wurde.
Super. Das heißt, dein Geschäftsmodell ist unter anderem, dass du dieses Siegel auch verkaufst?
Genau, also
das
ist eine Lizenzgebühr.
Lizenzgebühr, okay, vom Geschäftsmodell.
Genau, und das andere ist halt Affiliate-Gebühr.
Genau. Und vielleicht erklärst du nochmal, was ist Affiliate? Nicht alle kennen das?
Genau, Affiliate heißt quasi, wir stellen Produkte von Gründerinnen ein und wir bekommen eine Provision für jeden Verkauf, der über unsere Plattform stattfindet.
Über den Link dann stattfindet.
Genau, der über den Link dann stattfindet, genau.
Ja, ja.
Und wir machen natürlich auch verschiedene andere Events, worüber wir uns finanzieren.
Mhm. Genau. Du, wir haben auch hier 2 Gläser aufgestellt. Einmal siehst du das Glas beruflich und einmal persönlich. Da ziehen wir jetzt so Fragen draus und da kannst du dir mal überlegen, sollen wir erst eine berufliche Frage ziehen oder eine persönliche Frage?
Dann mach doch beruflich.
Beruflich, dann nehme ich hier eine raus. Kuschel, kuschel, kuschel. So, die Frage lautet, Money makes the world go round.
Yes. Also Money makes the world go round. Und das Money liegt leider im Moment noch, das Kapital, in den Händen von Männern.
Den Männern, ja.
Und da ist es halt eben ganz wichtig, dass wir sagen, das müssen wir umverteilen. Also Money makes the world go round, but has to go in the hands of women.
In women, genau.
Ne? Ja. So, und das ist halt, also Geld und Macht spielen immer einher. Mhm. Das ist einfach so, da brauchen wir uns auch irgendwie nicht idealistisch was vormachen. Und ich finde, Macht kann ja auch was Positives sein. Das muss man halt irgendwie gucken, wie man das auslegt. Aber wir müssen, glaube ich, also Macht und Geld sind wichtig, aber vor allen Dingen Geld für Frauen ist wichtig, einfach um unabhängig zu sein, um selbstbestimmt leben zu können. Aber wer Geld hat, hat eben auch Einfluss, ja. Und das heißt auf Politik, auf Gesellschaft. Aber es gibt ja auch ganz viele Studien dazu, dass Frauen ihr Geld anders ausgeben als Männer. Also öfters nachhaltiger investieren oder vorsichtiger damit umgehen. Beziehungsweise die Verteilung des Geldes, wenn Frauen das machen, die wird ganz oft eher so in ihre sozialen Umfelder gesteckt. Und dadurch hast du auch eine größere Friedenssicherung teilweise. Also wenn Frauen in Politik und Gesellschaft engagiert sind und da Geld reinstecken, dann sinkt, glaube ich, der Anteil oder das Potenzial für Krisen um 30%.
Wahnsinn.
Ja. Und das ist halt wirklich eine Sache. Deswegen ist es sehr notwendig, dass das Kapital besser verteilt wird.
Ja, definitiv. Und da sind wir auch beim Thema, wie wir überhaupt die Wirtschaft diverser machen können. Das ist ja auch ein Anliegen. Und da würde ich ganz gerne aber ein bisschen zurückgehen zu dem Zeitpunkt, wo wir zum ersten Mal miteinander gesprochen haben. Da hatten wir über das Thema Accelerator, also ein Gründerinnenprogramm, haben wir miteinander gesprochen. Ich finde das Thema ganz wichtig daher, weil jetzt, wo wir deine klasse Geschichte hören, ist es auch ganz schön, finde ich, für diejenigen, die vielleicht ganz am Anfang sind, zu verstehen, wie bist du dahin gekommen, dass es eine gewisse Reihenfolge möglicherweise gibt und gewisse Schritte, die gemacht werden müssen. Und ich kann mich daran erinnern, dass du gesagt hast, ja, ich habe schon GmbH gegründet, ich habe den Businessplan, aber ich habe praktisch noch nicht umgesetzt. Magst du da noch mal ein bisschen erzählen, warum hast du dich dann damals für unser Accelerator entschieden?
Also ich komme ja aus einem ganz anderen Background und habe in einer Consulting-Firma gearbeitet als Geografin und Anthropologin und hatte mit eigenem Business, hatte ich überhaupt keine Erfahrung. Ich habe gekündigt und hatte dann über die Arbeitsagentur den Gründungszuschuss bekommen, musste dafür aber eben auch eine Gesellschaftsform gründen und habe mich dann direkt für die GmbH entschieden. Dann wusste ich aber nicht genau, wie es weitergeht. So, und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie vorankommen. Also ich habe eine Idee, aber wie genau setze ich die um? Also was sind die Tools im Bereich Marketing, im Bereich Social Media, im Bereich auch Businessplanung oder Liquiditätsplanung? Also erstmal die technischen Tools haben mir gefehlt in den bestimmten Bereichen. Aber auch das Netzwerk. Ich habe das Netzwerk in anderen Bereichen gehabt, beruflich, aber eben nicht in diesem Bereich. Und da habe ich gedacht, ich muss mich jetzt auf irgendeine Struktur stützen, die mich da supportet.
Und wenn du jetzt so rückblickend überlegst, was waren so drei Learnings, die du aus einem Accelerator-Programm grundsätzlich, also ich finde Acceleratoren sind ganz wichtig heutzutage.
Absolut, absolut.
Was waren so drei Learnings für dich persönlich?
Also das erste Learning war, dass man sich wirklich mit seinem Businessplan, mit seiner Planung auseinandersetzen muss und das wirklich das Business gut kennt, um zu gucken, wie kann ich alles monetarisieren, wie sind die Revenue Streams, wer sind meine Kunden etc. Also dieses Technische, aber das ist alles ganz wichtig, aber man muss es auch machen. Also,
genau.
Also das erste Learning ist, bereite dich gut vor, kenne deine Kunden, guck, wie du wirklich deine Revenue Streams reinbekommst, aber dann mach. Ja, also das ist wirklich, mach, probier es aus. Und das wichtigste Learning war, better done than perfect. Also
perfekt, ja.
Ich glaube, sonst wäre ich nie rausgegangen, weil es ist alles nie perfekt und nie zu Ende. Ja, das war eines der wichtigsten Learnings. Und dann eben Netzwerk, ja. Da die Frauen kennenzulernen und sich gegenseitig zu supporten, das war für mich einer der größten Meilensteine überhaupt.
Ja, allein unsere Podcast-Agentur ist ja
eben
unser Netzwerk.
Richtig,
ne? Also
genau.
Sendereinheit, also so ein kleine Werbe.
Genau, also die Christine war ja im gleichen Batch wie ich.
Ja.
Und so hat sich dann eins zum anderen ergeben. Ne? Also
genau.
Das ist halt, das meine ich ja, also ohne Netzwerk.
Ja, und kannst du einfach mal sagen, okay, du hast das jetzt theoretisch gemacht, dann hast du angefangen zu machen. Was hast du nach dem Accelerator erreicht? Kannst du so ein paar Meilensteine benennen? Also was waren so Dinge, die du für dich als abgehakt, ja, erledigt, geschafft?
Also ich hatte mir halt so ein bisschen meine Social-Media-Strategie überlegt. Dann hatte ich mir meine Plattform fertig bauen lassen. Die war nämlich vorher auch noch nicht richtig fertig. Und dann hatte ich wirklich einen Plan aufgestellt, auch mit Evelyn, also meine Liquiditätsplanung und so weiter aufgestellt. Also das waren so die wichtigsten Sachen, die ich dann, wo ich dann wirklich sagen konnte, ich kann jetzt starten.
Mhm. Und dann, also heute, wenn du jetzt heute rückblickend jetzt so mehrere Jahre schaust, was hast du alles erreicht?
Also ich habe dann
lobe dich ruhig. Sei stolz auf dich.
Also ich war dann im März 2023, war ich fertig, waren wir fertig mit dem Accelerator. Ja. Genau. Ja.
Ich dachte 21.
Nee. Okay. März 23 war ich fertig. Mhm. Und danach wurde halt die Plattform fertig und dann musste ich nochmal grafischer nochmal einmal ran und habe eine neue Grafikdesignerin geholt, weil mir das optisch nicht gefallen hat. Und dann habe ich im November 23 gelauncht. Also die Plattform ist im November 23 wirklich online gegangen.
Also jetzt könnte man
sagen. Also nächste Woche wird es ein Jahr. Genau. Und seitdem haben wir jetzt um die 145 Unternehmen in Frauenhand auf der Plattform drauf, die bei uns mitmachen.
Wo kann man das finden? Also wir packen das auch in den Shownotes. Sag noch mal bitte.
Auf www.infrauenhand.com. Mhm. Genau. Könnt ihr nach Branchen sortiert Unternehmen von Frauen entdecken und bei ihnen einkaufen.
Ich erinnere mich, dass wir ja relativ lange auch gesucht haben, so nach dem Geschäftsmodell. Also da waren wir relativ lange in so einer Suchbewegung, was auch normal ist bei einem Start-up. Aber vielleicht kannst du da noch was ein bisschen von deiner Reise erzählen, ne?
Ja, also, dadurch, dass das Ganze ja eben Social Impact haben soll, habe ich mich auch schwer getan, wie monetarisiere ich das? Ja. Und habe mich dann im Endeffekt dazu entschieden, dass die Unternehmen einen nicht sehr hohen, aber doch einen Jahresbeitrag zahlen müssen, eben um das Siegel zu nutzen, um unsere Lizenzmarke zu nutzen, werblich und eben auf der Plattform gefeatured zu werden. Und dazu noch das Affiliate-Modell dazu geholt. Mhm. Und da haben wir ein bisschen länger rumgedoktert, um zu gucken, was passt da noch zu. Ich hatte am Anfang noch überlegt mit Klicks und Werbung, aber dadurch, dass ich das ja alleine gegründet hatte,
das ist, ja technisch.
Ist das technisch und auch natürlich nicht nur selbst alleine gegründet, aber eben auch bootstrapped ist, mit meinem eigenen Kapital, musste ich halt gucken, wie ich das auch alles umsetzen kann.
Und die Gebühr für das Siegel, ist das gestaffelt nach Größe?
Das ist gestaffelt. Das gibt es für Einzelgründerinnen, ist es deutlich günstiger. Also das richtet sich nach Größe des Unternehmens. Wir haben zuerst hatte ich ja auch überlegt, das nach Umsatz zu machen, aber nicht jedes Unternehmen ist halt auch verpflichtet oder möchte seinen Umsatz mitteilen. Deswegen ist es jetzt nach Größe gestaffelt.
Nach Größe, quasi Anzahl der Mitarbeiter.
Perfekt. Ich würde gerne so ein bisschen auf das Thema Bootstrapping eingehen. Also du hast da mehrere Hürden gehabt. Ich möchte gerne schon ganz kurz darauf eingehen. Das ist mir
Gründen ist nicht immer einfach.
Genau, und ich finde, also einerseits natürlich müssen wir Wirtschaft und Politik auch, dass das ein Kanal ist, wo wir sie auch ansprechen können und einfach Beispiele zeigen, wo es vielleicht auch mal gehapert hat, wo es vielleicht einfach in einzelnen Meinungen vielleicht auch gescheitert ist. Und auf der anderen Seite, dass man auch überhaupt weiß, dass es solche Fördermöglichkeiten gibt und auch wenn es nicht klappt, dass man trotzdem weitermacht, so wie du es gemacht hast.
Absolut, genau. Also ich habe ja, wie gesagt, den Gründungszuschuss bekommen vom Arbeitsamt, aber hatte mich dann auch noch beworben auf den Gründungszuschuss vom Land NRW.
Gründungsstipendium.
Und habe ich zweimal probiert und zweimal nicht bekommen.
Mit der Begründung.
Das erste Mal, habe ich jetzt auch im Nachhinein noch rausgefunden, war, weil die Idee zu groß war und ich das als alleine als Gründerin nicht geschafft hätte.
Also man glaubte nicht einfach an deine Idee.
Genau. Dazu muss man sagen, dass ich da vorher, also bei diesem ersten Pitch, auch noch eine Online-Community hinterschalten wollte. Also wirklich auch mit so einem Tool, wo sich die Unternehmerinnen online vernetzen konnten. Und das war, glaube ich, einfach zu viel. Mhm. Wir vernetzen natürlich auch die Unternehmerinnen untereinander. Aber das ist jetzt nicht so in den Fokus gestellt wie bei anderen Netzwerken, weil unser Netzwerk ist ja eher nach außen. Also, dass wir sagen, wir wollen die Unternehmen mit den Verbraucherinnen connecten. Ja. Natürlich verbinden sich auch unsere Unternehmerinnen untereinander. Aber das hatte ich, glaube ich, bei diesem ersten Pitch in den Vordergrund gestellt. Und beim zweiten Mal war es so, dass es hieß, die Zielgruppe ist zu klein.
Mütter und Frauen sind zu klein.
Frauen und Unternehmen.
Die Hälfte
und Erziehen, das muss man sich reinziehen,
der Gesellschaft ist zu klein.
So, und da,
unglaublich.
Genau. Und das ist natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht.
Definitiv.
Und natürlich hätte ich das Geld auch gut brauchen können für die 12 Monate, die man da, wie viel kriegt man da?
Ja, 12 Monate und mittlerweile 1.200 Euro
pro Monat. Und hat mich dann ein bisschen mental zurückgeworfen. Weil man natürlich auch an sich zweifelt und an seiner Business-Idee, aber ja, ich glaube da so fest dran an die Idee, weil natürlich ist das auch ein Reifeprozess in Deutschland oder überhaupt in der EU, dass man sich einfach mehr noch mit diesem Thema beschäftigt. In den USA, wie gesagt, ist das ja schon ein bisschen weiter mit diesem Buy Women. Aber wir kommen dahin, wir reden in Politik und Gesellschaft überall über Female Empowerment. Und man muss es halt auch irgendwo umsetzen. Ne?
Ja,
man kann nicht nur zusammen auf Netzwerkveranstaltungen gehen, man muss halt auch was machen.
Und wir können nicht warten, bis die Politik was umgesetzt hat, sondern wir können als Verbraucherin definitiv ganz aktiv von heute auf morgen was verändern, indem wir jetzt beispielsweise sagen, wir kaufen die Weihnachtsgeschenke dort.
Genau. Aber auch die großen Unternehmen, ne? Die denken auch um und sagen, wir müssen gucken, wo unsere Lieferkette herkommt.
Genau.
Ne? Also weil auch deren Kunden fragen. Mittlerweile nach.
Ja. Ich erinnere mich mit dem Gründungsstipendium NRW, dass wir in der Zeit auch wirklich mehrere Frauen hatten, die mit fadenscheinigen Begründungen, wie wir fanden, von den Jurys, von den Institutionen, die die Gelder da verwalten für das Gründungsstipendium NRW, abgelehnt werden. Und da haben wir ja dann ja auch das Gespräch mal gesucht mit den Zuständigen im Ministerium, was ja gut verlaufen ist. Und man hat dann auch versucht, da nochmal andere Auflagen zu machen. Aber du warst für mich immer so ein Beispiel dafür, wie eigentlich, ja, das sind ja Vorurteile, ne? Das ist ja ein Vorurteil zu denken, dass es keine frauengeführten Unternehmen gibt, dass die Zielgruppe zu klein ist, dass die vielen Konsumentinnen, die auch mit einer Kaufentscheidung treffen, dass die keine Wirtschaftsmacht hätten. Also bei sowas könnte ich immer jedes Mal einen Ausraster kriegen, wenn dann gesagt wird, also die Zielgruppe ist zu klein oder Mütter sind als Zielgruppe zu klein. Ne?
Oder Frauen in
oder
dem
Frauen
Fall.
In dem Fall. Das zeigt einfach, wir bewegen uns in den Female Startups oft in anderen Bereichen. Wir sind dann manchmal keine Hightech-Startups. Ne? Und dann ist das schon gleich komisch und langweilig und wird dann abgelehnt oder man hat keinen Bock, sich damit zu beschäftigen oder kann sich da nicht reindenken. Und das finde ich einfach einen wichtigen Aspekt, dass die Entscheidungsträger in solchen Institutionen, in solchen Jurys einfach da versuchen, open-minded reinzugehen und sich ihre eigenen Vorurteile da vielleicht auch ein bisschen mehr bewusst werden. Und ich hatte damals einen Post abgesetzt, der auch wirklich sehr, fand ich, für meine kleinen Verhältnisse bei LinkedIn schon auch viral gegangen ist. Und das fand ich gut, dass wir da viele Zuspruch hatten und auch viele gesagt haben, ja, haben wir auch erlebt. Mhm. Und leider haben aber wenige Bereitschaft gehabt, darüber zu sprechen offen. Das war, fand ich, sehr schwer, mit Leuten da ins Gespräch zu kommen. Ne?
Ja, also das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, weil man dann immer denkt, ja, also ich will jetzt nicht in diese Meckerkultur verfallen einmal, ja, aber auch sich das selber einzugestehen, dass man das nicht geschafft hat und andere dann schon. Also das ist schwierig und ich hatte auch wirklich, also beim zweiten Mal war ich wirklich echt down und habe dann auch gedacht, okay, ist das jetzt wirklich der Weg, den ich gehen möchte? Und dann nach 3 Tagen habe ich gesagt, Jetzt erst recht.
Sehr gut, Katja, das ist die richtige Haltung.
Genau. Weil das zeigt doch einfach, dass wir noch lange nicht an diesem Punkt angekommen sind, dass man auch ernst genommen wird als Frau oder mit so einer Idee, wo ich mir denke, also sorry, wir sind wirklich 50,5 oder 51% der Weltbevölkerung. Wir haben eine große Macht, ja, und wir haben auch eine große, also einen Bedarf. Ich sehe das ja, wie groß der Bedarf ist, dass Frauen gehört werden und Frauen zu mir kommen und sagen, Mensch, das ist so eine klasse Idee, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, das mache ich jetzt auch.
Ich würde gerne nur ganz kurz noch darauf eingehen. Also man ist irgendwo ganz down angekommen und läuft gar nichts und man ist innerlich blockiert.
Ja.
Was hast du konkret für dich gemacht, wo andere, die jetzt gerade das hören, für sich von dir einfach mal abschauen können?
Also wie gesagt, ich war 2 Tage erstmal wirklich ein bisschen down und habe erstmal auch ein bisschen da drin mich gesuhlt.
Ist doch total verständlich.
Dass man einmal ganz kurz sagt, okay, scheiße, das ist jetzt irgendwie nicht gut gelaufen, vielleicht war ich auch wirklich nicht gut genug. Und dann aber wirklich in die Reflexion zu gehen, ne, so wie du sagst, liegt das jetzt an den Strukturen?
So ist es.
Oder liegt das an mir? Nee. Ne? So, und ich habe mir ja auch Feedback eingeholt, also von anderen. Und ich kann auch mit Feedback umgehen, wenn was nicht gut ist. Ne? Wir hatten ja auch über bestimmte Sachen in meinem Businessplan gesprochen, hast du gesagt, nee, so geht das nicht. Das kann ich auch alles annehmen.
Das ist konstruktiv.
Genau,
ne?
So, aber so undifferenzierten Müll mir dann an den Kopf zu werfen, der einfach strukturell und biased ist.
Genau.
Da muss ich dann sagen, okay, dann ist er bei mir eher so der Kampfgeist erwacht.
Sehr gut.
Ja. Also ich habe mir schon auch Pros und Kontras aufgeschrieben, weil natürlich…
Ob du weitermachst, das
genau, weil ich bin natürlich auch Mutter. Ich habe 2 Kinder, wir haben ein Haus, wir haben finanzielle Verpflichtungen. Also ich mache das ja nicht alles aus just for fun, ja. Mhm. Also natürlich habe ich einen Social Impact dahinter, aber ich finde, Social Impact kann man auch damit verbinden, dass ich mein eigenes Geld verdiene damit,
ja. Definitiv, also, da fängt's an.
Das ist ja jetzt nicht ausgeschlossen oder das schließt sich nicht gegenseitig aus. Und ich habe mir die Pros und Kontras aufgeschrieben und habe dann gesagt, nee, also vor allen Dingen jetzt, bevor ich überhaupt gestartet habe, kann ich ja nicht aufgeben.
Ja, das stimmt. Ne? Und dann, wie bist du, also…
Ja, dann habe ich gesagt, okay, ich glaube an meine Idee und mein Vater ist gestorben vor 5 Jahren und ich habe halt ein kleines bisschen geerbt und da hatte ich ja eben schon in die GmbH-Gründung das Geld reingesteckt und dann habe ich gesagt, so, aber ich nehme davon jetzt nochmal einen Teil, damit ich das launchen kann, weil ich an die Idee glaube und bin live gegangen und seitdem… läuft es.
Das freut mich. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit zu sagen, ich schaue einfach in der Familie, wie kann ich mich nochmal neu aufstellen, querfinanzieren.
Genau. Also ich bin natürlich auch zur Bank gegangen. Ne? Mhm. Die Evelyn und ich hatten ja auch an dem Businessplan für die Bank gearbeitet und das hat ja auch nicht geklappt.
Mhm. Das war dann der nächste Schritt. Ja, genau. Ja. Da ist das ähnlich gelaufen. Vielleicht erzählst du nochmal.
Die Bank hat mich noch nicht mal zum persönlichen Gespräch eingeladen mit den Businessplänen, sondern immer sofort gesagt, nein. Das ist kein Businessmodell. Wir glauben da nicht dran. Ich habe dann ja dann nochmal hingeschrieben. Ich habe da auch angerufen. Ich habe gesagt, ich komme vorbei. Ich erkläre Ihnen das. Nein, das ist kein Business Case. Und Frauen sind halt in dem Falle kein
Business
Case. Keine
Zielgruppe.
Und da habe ich mir gedacht,
das musst du reinziehen.
Ja, und das, da musste ich mich auch wirklich schwer zusammenreißen, dass ich dann nicht in so eine Wut verfalle. Ne?
Ja,
also ich meine, ein bisschen Wut ist ja vielleicht
kanalisieren
ganz gut.
Kanalisieren in andere Richtungen.
Genau, aber nicht einfach so...
Ja.
Quasi wie aufgeben und ne, da war es dann wieder bei mir so, jetzt erst recht, jetzt zeige ich denen das. Und ich glaube, das Thema Relevanz, ich hatte jetzt letzte Woche ein Gespräch mit einem sehr erfolgreichen Gründer aus Berlin und der hat zu mir nochmal gesagt, Relevanz ist eines der größten Pull-Faktoren und Push-Faktoren überhaupt, wenn es darum geht, was zu gründen. Ne? Und für wen ist es relevant? Ja, für Frauen ist das relevant, ja. Wo gebe ich mein Geld aus? Auch für Unternehmerinnen ist das ganze Thema relevant. Aber dadurch, dass die Machtstrukturen oder die Gesellschaftsstrukturen so in männlich dominierter Hand sind, gerade in den Banken oder in anderen Sachen, kommt diese Relevanz gar nicht weiter.
Ja, genau.
Und das ist das große Problem. Ich meine, wir müssen, wenn wir darüber reden, dass wir einen gesellschaftlichen Wandel brauchen, den brauchen wir natürlich nicht nur bei Gründerinnen und Unternehmerinnen, sondern auch im Angestellten, in Leadership-Positionen und in den ganzen C-Level-Positionen, weil sonst kommen die ganzen Gründerinnen ja auch gar nicht weiter.
Also da müssen wir vielleicht auch nicht nur auf die Männer schauen, sondern genauso auch auf die Frauen, die einfach über Jahrzehnte einfach diese männlich geprägte Struktur miterlebt haben. Und
die kennen
einfach,
das ja gar nicht
genau,
anders.
Genau, das heißt auch da glaube ich, dass es auch sogar alle im Grunde genommen Frauen und Männer tatsächlich gesellschaftlicher Wandel brauchen, auch gerade im Angestelltenbereich, weil das habe ich auch schon erlebt, dass auch Frauen andere Frauen in dem Fall benachteiligen, weil sie das so gewohnt sind und weil sie einfach grundsätzlich sagen, Frauen sind unsicher oder sie hat nicht performt und so weiter und so fort, aber du hattest ja gar nicht die Chance bei der Bank, aber ich kenne auch solche Fälle, wo es dann gar nicht um Geschlechter geht, sondern wir müssen grundsätzlich darüber nachdenken, wie ist das System. Genau.
Absolut.
Und da geht es um das Thema wieder Geld, ne? Finanzen, wie wir Frauen stärken können, dass sie unsere Wirtschaft diverser machen, dass unsere Wirtschaft ja auch einen neuen Blickwinkel dazu bekommt. Und deshalb finde ich es wichtig, dass du weitermachst.
Mach auch.
Also von daher, wenn hier Banken sich daraufhin melden und Kathi einen Kredit geben wollen, sie einladen wollen zu einem Gespräch,
gerne.
Der Businessplan ist fertig.
Der Businessplan ist fertig,
der steht.
Genau.
Ja, wir sehen das ja auch immer wieder, deswegen finde ich das auch so relevant und das ist ja auch, in der Mission sind wir ja alle drei jetzt quasi unterwegs, ne, weil wir an diesen Themen auch was ändern wollen. Wir sehen das ja auch in Studien immer wieder, ne, zum Beispiel bei dem Thema Finanzierung von Startups. Es ist belegt mit Studien, dass wenn Männer pitchen, also bei männlichen Teams, wenn die pitchen, werden die im Pitch nach Chancen gefragt und die Frauen werden nach Risiken befragt. Das ist wirklich belegt. Das heißt, da greift der Gender Bias massiv und es gibt darüber kein Bewusstsein. Also die Menschen, die das tun, die in diesen Entscheidungsgremien sitzen, haben leider überhaupt kein Bewusstsein darüber, dass sie das so tun. Und das macht es eben unheimlich schwer, daran was zu ändern. Ne? Und wir können da nur was dran verändern, indem wir da immer wieder hinweisen. Eigentlich müssten die ganzen Entscheidungsträger in den Banken
geschult werden.
Die müssten geschult werden und die müssten diesen Gender-Bias-Test machen und alles Mögliche, um darauf ein Bewusstsein zu bekommen. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwer, da überhaupt durchzudringen, weil niemand möchte sich natürlich eingestehen, dass er an der Stelle wirklich auch vielleicht falsch unterwegs ist. Ne?
Und genau ein solches Programm möchte ich ins Leben rufen. Also das habe ich schon auf der Elevator-Seite draufgesetzt, weil ich genau da die Problematik sehe. Don't fix the woman, fix the system. Und das bedeutet, wir müssen das System schulen, also ein Accelerator für das System und nicht ein Accelerator nur für die Frauen.
Absolut,
super,
absolut.
Ich bin dabei.
Gut.
Ich bin auch dabei.
Wir sind sowieso ein Team.
Genau.
Sehr gut. Wollen wir noch eine Frage ziehen aus der persönlichen Ebene?
Ja, dann zieh mal bitte.
So, da bin ich mal gespannt. Sicherheit oder Wagnis?
Wagnis.
Das war jetzt perfekt,
war
oder? Das passte perfekt.
Also natürlich ist Sicherheit schon auch wichtig, gerade als Mutter mit zwei Kindern und so weiter. Aber ich bin, glaube ich, eher der Typ Wagnis. Das habe ich auch gemerkt, als ich dann meine Führungsrolle nach 12 Jahren in dem Unternehmen gekündigt habe.
Einfach so, von heute auf morgen?
Ja, relativ, ja. Und mich haben schon wirklich viele auch aus meinem Umfeld komisch angeguckt und gesagt,
du bist verrückt,
du bist Anfang 40, du bist Mutter von 2 Kindern, dein Mann ist immer im Ausland, wieso machst du das? Genau. Dann habe ich gesagt, ja, weil ich das irgendwie machen muss. Ich habe da so den Drive und ich glaube auch wirklich, egal was passiert, ich kann alles arbeiten. Ich mache alles. Ja. Also dann, wenn das nicht klappt, dann finde ich einen Job.
Dann machst du was anderes.
Dann mache ich was anderes.
Oder eine neue Geschäftsidee.
Ja, oder ich arbeite wieder angestellt. Also ich mache jeden Job. Ich habe schon als Teenie jeden Job gemacht. Also
ja, du hast ja auch viele Talente, Kathi, ne? Auch, dass du so einen breiten internationalen Hintergrund hast und schon überall gelebt hast. Und du bringst so ein offenes Mindset mit, wo man wirklich dann auch viel mitmachen kann, ne? Und so Leute wie dich braucht es dann einfach, die auch so eine Bewegung lostreten oder da auch was wirklich ins Rollen bringen, ne?
Ja, ich habe ja Geografie studiert. Und Geografie ist ja die Lehre, die verschiedene Fachrichtungen zusammenbringt, weil es quasi sagt, die Lehre, wie die Weltoberfläche gestaltet ist, ja. Mhm. Das kannst du halt aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Biologie, Klimatologie und so weiter. Was hat unsere Erdoberfläche geprägt, ja? Mhm. Und so denke ich eben auch. Und das, man sagt immer so aus Spaß, Geografen können alles und nichts richtig, ne? Mhm. Weil wir halt, ich habe halt Wirtschaft studiert und Biologie und Klimatologie und aber von allem nur ein bisschen. Und das bringe ich halt alles zusammen. Aber so denke ich eben auch. Also ich versuche immer, alles ein bisschen interdisziplinär zu denken und so eben auch an das Thema in Frauenhand ranzugehen, dass man das nicht nur aus einem Blickwinkel sieht, mhm, sondern wirklich auch alle irgendwie mitnimmt.
Mhm. Ja. Was sagst du zum Thema Altersarmut? Ich glaube, das ist auch ein Thema, was absolut mitschwingt in deinem Geschäftsmodell. Kannst absolut du dazu ein bisschen was sagen? Wie empowerst du andere Frauen, da rauszukommen?
Also ich glaube, das Wichtige ist eben, dass einmal Frauen darüber erstmal bewusst sind, dass sie in dieser Altersarmut zum Beispiel sind oder in diesem Gender Pay Gap, Gender Renten Gap oder wie man das auch immer nennt, dass man da drin ist. Und das passiert ja jetzt. Also wir sind ja gerade in so einer Welle. Dieses Female Empowerment ist ja im Moment noch so, finde ich, in dieser Aufklärungsphase. Das heißt, wir klären Frauen auf. Es gibt Veranstaltungen, es gibt Panels. Da bekommen Frauen ihr Wissen. Im Moment ist ja ganz viel Wissensvermittlung. Du machst das ja jetzt auch, Wissensvermittlung, genau, im Bereich Finanzen mit Bitcoin. Und bei dir geht es um Wissen zum Gründen und wie werden Frauen wirtschaftlich, wie können sie ein Wirtschaftsunternehmen gründen. So, und das ist jetzt, glaube ich, eine Phase, die ganz wichtig ist. Das ist ja früher völlig unter den Teppich gefallen. Und es gab ja auch keine Wörter für Gender Pay Gap oder Mental Load. Also das Wort Mental Load, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Jahre kenne ich das. Mm, ja. Und ich habe das früher schon gefühlt, aber ich konnte es nicht ausdrücken. Und ich finde, erst wenn man Sachen benennen kann, merkt man ja auch erstmal, wo das Problem ist. Und ich glaube, wir befinden uns immer noch in dieser Problembenennungsphase und ich bin mir darüber bewusst. Und dann kommen eben so Programme, okay, ich mache jetzt was, ja? Also ich kümmere mich um meine Finanzen, ich kümmere mich darum, will selber gründen oder ich möchte ein Führungscoaching machen, um in der Firma höher zu kommen. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch immer Strukturen ändern, weil, ne, es kann ja nicht sein, dass immer noch diese Sachen bestehen, dass Frauen weniger verdienen oder eigentlich müsste die Politik da auch mit einsteigen und irgendwie Elternzeit, Mütterzeit oder was weiß ich oder unbezahlte Care-Arbeit, dass man da noch irgendwie ändert, da habe ich leider keine Lösung vor. Aber ich glaube, das Wichtige ist eben, diese Wissensweitergabe immer noch geschieht. Und dann, dass es eben Sachen gibt, wo man sagt, okay, hier gebe ich mein Geld aus, hier investiere ich. Also einfach die Möglichkeit für Frauen auch ganz speziell, wo man einen Ansprechpartner hat, damit man sich nicht irgendwie blöd vorkommt, wenn man sagt, ich habe aber keine Ahnung, wie jetzt Bitcoin funktioniert oder ich habe keine Ahnung, wie ich ein ETF mache oder sowas. Ja, also dieses Empowern ist ganz wichtig und dann muss es eben einen Schritt weitergehen ins Machen.
Ja, genau. Und auch eben das Bewusstmachen auch für die Frauen selber. Ihr kennt wahrscheinlich Katja Berlin, die immer diese Torten der Wahrheit macht, die finde ich ja so toll. Ne?
Ich liebe die. Auf einen Blick.
Ja, siehst du es so, und da hat sie jetzt eine Torte gemacht, wo steht Frauen und Risikoinvestments, also wie viel Frauen als Risikoinvestment in Startups investieren oder in Hedgefonds oder was auch immer. Das sind so kleine Schnipsel von der Torte und der riesige Brocken der Torte ist dann Kinder bekommen und eine Halbtagsstelle annehmen. Ja, das ist das absolute High-Risk-Investment in deine Zeit und deine Energie. Und wenn du dir das unter dem Aspekt mal an, also das muss einem erstmal bewusst werden, ne, dass du an der Stelle in einem Hochrisikobereich als Frau unterwegs bist. ist und dass das Risiko überhaupt nicht ist, in ein Startup zu investieren, sondern in diese Form des Lebens und der Finanzierung zu gehen, so bitter das jetzt auch klingt. Aber ich finde, da bleibt einem so das Lachen im Hals stecken, dass man denkt, ja, genau so ist es. Ne? Und das muss man so plakativ einfach unter die Nase gerieben bekommen, dass man das versteht. Ne?
Absolut, absolut. Ich glaube, das ist auch vielen gar nicht bewusst.
Ja,
also,
was
ich glaube,
bedeutet.
Ist, genau, was das bedeutet. Also ich mit Mitte 40 in meinem Freundeskreis, wie viele da abhängig sind von ihren Männern, ist schon wirklich, finde ich, schon sehr beängstigend. Ja, weil das denen auch gar nicht teilweise so bewusst ist.
Ja.
Und je mehr wir darüber sprechen, desto mehr wird einem das vor Auge geführt. Und deswegen Katja Berlin finde ich super. Also die ganzen Sachen, manchmal erschlägt es einen, wenn man das dann sieht und denkt, jo, also besser auf den Punkt gebracht geht's gar nicht.
Ne? Ich finde auf jeden Fall, dass wir da Mütter unbedingt noch mehr aktivieren müssen, dass wir den immer noch mehr bewusst machen können, wie du sagst, Evelyn, na, dass das High Risk ist. Wenn ich in meine Kinder investiere, das ist außer Frage, dass ich alles für meine Kinder tue, aber dass ich auch natürlich auch in mich investieren soll, ne, dass ich es wert bin.
Ja, und absolut. Das ist,
ne, also wenn wir da es nicht schaffen, ein Gleichgewicht in irgendeiner Form zu schaffen, dass wir uns nicht nur selbst aufgeben, also ich finde, da müssen wir uns eine Eigenschuld eingestehen. Mhm. Diese Selbstaufgabe, ein Mann, sagt man ja, ne, ist ja kein...
keine Rentenversicherung.
Dankeschön, Mann ist keine Rentenversicherung, genau.
Und ich glaube, wir sind aber alle so ein bisschen so sozialisiert.
Ne? Ja, genau.
Also, dass die Mutter dieses,
zu Hause bleibt.
Oder auch halbtags arbeitet oder sich um das Kind kümmert und diese aufopferungsvolle Rolle einnimmt, ja. Also, das ist auch gelernt. Und das ist unsere Eigenverantwortung, dass wir das vielleicht ein bisschen verändern.
Mich würde ein anderes Thema noch interessieren. Frauen gründen meist alleine und in der Startup-Welt wird aber nur dann meistens in Unternehmen investiert, wenn es ein Team gibt. Und du hast dich ja auch auf diese Suche begeben, CofounderInnen zu finden. Wie war das, diese Reise? Wie ist überhaupt der Stand der Dinge? Fangen wir mal von vorne an.
Also ich habe alleine gegründet erstmal, weil ich aus meinem Umfeld auch überhaupt eigentlich keinen kannte. Ich habe eine Freundin, die auch ein relativ bekanntes Unternehmen hat. Aber ansonsten sind die eigentlich eher angestellt oder Lehrer. Und dann habe ich einfach mal gemacht und habe gedacht, dann suche ich mal on the way. Und habe dann am Anfang, ich glaube auch während des Accelerators, habe ich mich sehr damit beschäftigt, Co-Founderin zu finden, hatte auf verschiedenen Plattformen inseriert und habe da auch tolle Frauen kennengelernt, wo es aber einfach nicht gematcht hat. Dann habe ich durch Zufall zwei Frauen aus Essen kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt, wir waren sofort sympathisch, wir haben die gleiche Vision, die gleiche Idee. Und haben dann gesagt, hey, lass uns das doch probieren, dass ihr als Co-Founderinnen mit einsteigt. Und dann haben wir das, glaube ich, 3 Monate gemacht. Und das lief super. Wir haben uns super gut abstimmen können. Aber manchmal kommt das Leben dazwischen. Und da musste dann halt eine aus persönlichen Gründen zurücktreten, weil einfach in ihrer Familie etwas passiert ist. Bei der anderen, die hat sich beruflich dazu entschieden, einen anderen Weg einzugehen. Und wir sind aber freundschaftlich verblieben und die beiden sind jetzt bei uns im Beirat, also in Frauenhand. Ich habe mich dann eben dazu entschieden zu sagen, okay, ich bin immer noch alleine die Gründerin, habe aber einen Beirat, der mich berät. Und da sind jetzt mittlerweile, ich glaube, wir sind 6 Frauen sind da drin, die mich unterstützen mit ihrem Netzwerk, mit ihrem Wissen. Und da sind die beiden jetzt auch drin und ja, wir machen jetzt auch übernächste Woche zusammen ein Event in Essen. Sie sind weiterhin mit in Frauenhand verbunden. Also das war natürlich eine sehr emotionale Reise. Wir hatten das ja von Anfang an auch so abgesprochen, dass wir sagen, wir machen eine 6-monatige Testphase mit einem Letter of Intent und erst dann würden die Anteile übertragen werden.
Ja, das wäre meine Frage
gewesen. Wir haben keine Anteile übertragen. Gut. Wir haben gesagt, wir lassen das jetzt so laufen. Und genau, jetzt ist es so, dass wir ein Letter of Intent mit den Beiratsmitgliedern haben. Das heißt, im Moment arbeiten sie unentgeltlich für uns. Und sobald es irgendwann eine Finanzierung geben würde, würden sie halt einen bestimmten Anteil kriegen am Unternehmen.
Finde ich total wichtig. Und ich kann mich aber daran erinnern, ich würde einen kleinen Ausflug ins Marketing noch mit dir machen, weil das so dazu sehr gut passt. Ihr hattet eine tolle Idee, die ihr auf LinkedIn umgesetzt habt. Ich habe dich dann auch angeschrieben, weil ich hellauf begeistert war. Ja. Würdest du ein bisschen mal erzählen, wie kann man mit wenig Geld doch ziemlich viel Reichweite erreichen und wie du das gemacht hast?
Genau.
Erzähl mal bitte.
Also wir haben eine LinkedIn-Kampagne gemacht und hatten mit, ich glaube, 25 relativ bekannten LinkedIn-Persönlichkeiten mit mindestens 4.000 bis 5.000 Followern, ich glaube, es ging bis 50.000 Follower hoch, haben wir eine LinkedIn-Kampagne gemacht, die auf unsere Kampagne aufmerksam gemacht haben, Believe in Women by Women Made, ja, weil ich gesagt habe, ich habe kein Geld irgendwie, um krasses Marketing zu bezahlen, weil es eben aus eigener Tasche kommt. Und wir wissen ja alle, wie teuer das ist.
Ja.
Und so ist halt das Spread the Word. Und von bekannten Frauen und Männern habe ich Merchandise von uns verschickt mit unserem Pulli. Wir haben verschiedene Pullis. Einmal I'm a Feminist steht drauf und auf dem anderen steht I'm Every Woman. Ja, das ist quasi, weil ich bin eine Frau und stehe für jede andere Frau mit ein. Und dann haben die Fotos von sich gemacht und alle am gleichen Tag mit einem eigenen Text dazu gepostet. Und das ist relativ viral gegangen. Und die Idee kam unter anderem von einem unserer Beiratsmitglieder, der Marina Zubrot. Die ist Unternehmerin aus Hamburg. Und die hat mich auch von der ersten Stunde an mit unterstützt.
Toll, ja.
Die hat mich kalt auf LinkedIn angeschrieben und gefragt, ob sie mich unterstützen kann.
Cool. Ja, ja.
Genau, und das war wirklich ein super Marketing-Tool. Ja, und in diesem Zuge haben wir eine Anzeige in der Strive geschenkt bekommen. Eine ganze Seite zu In Frauenhand. Und das hat wirklich den Push auch nach vorne gebracht, ja, dass wir so bekannt wurden. Und dann war ich in Hamburg auf einem Event und dann kam eine Frau zu mir und wir haben uns einfach über Female Founder unterhalten. Und dann sagte sie zu mir, sag mal, kennst du eigentlich schon die Seite In Frauenhand? Und dann stand ich da und habe gedacht,
ich bin die Gründerin.
Ich würde dich jetzt am liebsten umarmen. Mega. Ich habe das gegründet. Und die so, nein, das gibt's ja nicht. Also das war so ein ganz schöner Moment. Ja,
ja, ja, das ist doch schön. Ich finde, das ist einfach so großartig zu sehen, warum man Beirat braucht und wie gut auch Marketing teilweise auch mit wenig Geld geht, wenn man ein bisschen kreativ ist. Ne?
Genau, man muss sich halt ein paar Sachen überlegen. Und eben, ich sag's nochmal.
Und auch ansprechen,
Netzwerk,
ne?
Ja, erstmal das, aber Netzwerk, 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 ja.
Ich habe gerade lustigerweise heute, bevor ich jetzt hier hinfuhr, habe ich ein LinkedIn Post geschrieben, jeden Tag ein bisschen scheitern. Das war ja nicht dein Misserfolg, ne? Also ich würde jetzt sagen, das war der Misserfolg des Systems, was dich betroffen hat. Aber was waren tatsächlich so kleinere vielleicht oder größere Momente, wo du gesagt hast, da bin ich gescheitert, vielleicht an meine Grenzen gestoßen und was du daraus gelernt hast? Das ist total wichtig, weil ich finde, die Misserfolge sind unheimlich lehrreich.
Genau, also auch wenn du sagst, das sind Strukturen, das hat sich für mich trotzdem wie ein Misserfolg angefühlt erstmal. Ja. Auch wenn ich weiß, was du meinst.
Ich wollte dich beruhigen.
Ja, danke schön, das ist ganz lieb. Aber ich meine nur, ne, das hat sich für mich trotzdem wie ein Misserfolg angefühlt. Aber an sich sind Misserfolge, würde ich sagen, teilweise dann doch eher Sachen, die ich mir vornehme und nicht schaffe.
Ja.
Ne? So. Also weil ich entweder mein Zeitmanagement doch falsch eingeschätzt habe oder wieder irgendwas dazwischen gekommen ist, weil ihr redet ja auch hier im Podcast drüber oder wir sollten da auch immer drüber reden, über das Thema Vereinbarkeit. Ich bin halt nun mal Mutter, ja, genau, ich habe zwei Kinder, mein Mann arbeitet viel im Ausland. Wir haben zwar jetzt Unterstützung durch ein Au-pair-Mädchen, aber ich bin trotzdem der Ansprechpartner, wenn irgendwas nicht läuft. Und ich bin trotzdem nachmittags oft Mama-Taxi oder bin irgendwie irgendwo unterwegs. Das heißt, ich bin doch zeitlich manchmal eher eingeschränkt, obwohl ich das manchmal selber nicht wahrhaben möchte. Und da komme ich dann manchmal auch an meine Grenzen, wo ich denke, mein Kopf ist mental voll, also mit privaten Dingen schon oder mit dem Mental Load. Und dann muss ich aber auch noch andere Sachen stemmen. Und ich habe jetzt eine wissenschaftliche Hilfskraft, die auch für mich arbeitet. Und ich habe, wie gesagt, meinen Beirat, der auch wirklich, wirklich viele Sachen macht. Aber ich muss doch noch ziemlich viele Sachen alleine machen und das bringt mich schon manchmal an meine Grenzen, wo ich denke, okay, also ich muss mich doch noch besser strukturieren und doch noch mal vernünftiger an die Sache rangehen, wie ich meine Zeit noch besser einteile.
Ja.
Also das und daher Misserfolge, also
nee, ich sag mal so, Misserfolge ist vielleicht zu groß, aber ne, manchmal scheitert man an Kleinigkeiten. Also was du gesagt hast, es ist die Schere zwischen Erwartung und Erfüllung der Erwartung. Ja. Und manchmal ist es so, dass du wahrscheinlich die Erwartung zu hoch gesteckt
hast.
Absolut. Ne?
Ich habe natürlich gedacht, ich habe jetzt schon hunderte Unternehmen auf meiner Plattform. Ne? Ich denke ja immer groß, das weiß die Evelyn. Die Evelyn musste mich immer
groß
brennen.
Denken, ne? Ist gut.
Aber genau, also mir geht das manchmal zu langsam vor. Also das ist so mein Ding. Ich bin an sich eher ein ungeduldiger Mensch.
Täglich an Ungeduld gescheitert.
Genau. So, und das ist so meine Herausforderung, wo ich sage, okay, nein, das ist alles in Ordnung, wie es ist. Aber
du musst es auch managen können, ne? Ja, du musst das ja halten können. Ja, genau. Das ist ja auch, ich finde so, ich nenne das mal das Feuer, was du halten musst, wo die Frauen drumherum sitzen und sozusagen sich daran wärmen dürfen.
Ja,
genau. Schönes Bild, ja. Ja. Zum Schluss vielleicht noch, hast du vielleicht noch drei Tipps, die du Frauen, Gründerinnen oder Unternehmerinnen geben würdest, wo du sagst, das ist einfach wichtig, beherzigt das?
Genau. Also, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Als allererstes ist wirklich Netzwerken. Ne? Mhm. Also, ich wäre ohne mein Netzwerk bei weitem nicht so weit. Ja? Also, das ist wirklich so, wo ich sage, okay, das ist.
Aber wie hast du das geschaffen, das Netzwerk? Vielleicht mal so als Tipp.
Wie habe ich das geschafft?
Ja, genau.
Weil genau, wie habe ich das geschafft? Also erstmal natürlich über den Accelerator, ja?
Ah ja, stimmt.
So. Genau, das hat mir so die ersten Türen geöffnet und mich auch irgendwie so ein bisschen ermutigt, das anzugehen. Und wir hatten ja vorhin auch privat vor dem Podcast kurz über das Thema Events gesprochen. Ich gebe selber Events, ich finde Events wichtig. Es ist aber nicht alles, damit macht man kein Geld, ja?
So, aber es ist deine Bühne.
Genau, aber es ist meine Bühne. Aber es ist auch für angehende Unternehmerinnen und Unternehmerinnen wichtig, rauszugehen, um sich mit anderen Frauen zu vernetzen. Vielleicht noch nicht mal, um den neuesten super Business-Partner zu finden, sondern sich gegenseitig einen Raum zu schaffen und sich zu ermutigen oder sich selber quasi so eine Art Mentorinnengruppe oder Austauschgruppe zu finden, weil das habe ich eben auch. Ich habe halt eben auch Gründerinnen, mit denen ich mich immer austausche und sage, oh, das weiß ich jetzt nicht mit Social Media, das kriege ich heute wieder nicht hin oder das nervt mich oder wie geht das nochmal mit dem SEO oder so, ne? So.
Ja, dann könnt ihr euch an mich wenden.
Genau. aber wie habe ich das gemacht mit dem Netzwerk? Ich glaube, ich bin einfach rausgegangen und wirklich, ich bin ja eigentlich auf LinkedIn, kriege ich auch immer noch einen Tritt von, gerade von der Janina Ostendorf in den Hintern, dass ich mehr posten soll. Aber mir hat LinkedIn so die Türen geöffnet.
Ja, das glaube ich auch. Also das hätte ich jetzt auch so vermutet. Das sieht von außen wirklich so aus, als ob das dein stärkster also, Kanal ist. Kann er sein?
Ja, und dabei poste ich gar nicht so viel. Da ist so mein Scheitern in Anführungszeichen, weil ich mir immer vornehme, ich schreibe nochmal mehr. Aber das ist wirklich, da habe ich die meisten Kontakte geknüpft oder ich wurde kalt angeschrieben, wie kann ich dir helfen?
Das ist ein qualitativ einfach hohes Netzwerk, ja. Ne, da wo wirklich viel entsprechend läuft. Und du bist einfach auch ein sehr kommunikativer Typ, Kathi, ne? Das hilft natürlich auch, wenn
ja,
man
natürlich.
Lust also, hat, ein bisschen zu quatschen ja. und auch die Leute anspricht und so und auf Leute zugeht. Und das die Fähigkeit hast du einfach, du kannst gut Kontakte machen und bist einfach sehr kontaktvoll.
Ja, ne? Aber ich finde, trotzdem finde ich es schwer, manchmal alleine auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen. Also ich mache das, ne? Mhm. Und ich spreche dann auch andere Frauen an, die ich nicht kenne. Aber ich finde das schon
man auch. Man muss sich durchringen.
Genau, man muss sich durchringen. Ne? Also ja, danach muss ich meine soziale Batterie auch immer noch ein bisschen aufladen. Aber ich glaube, wirklich, also mein Tipp ist es, versucht in ein Netzwerk zu investieren, in Anführungszeichen. Ja. Schließt euch irgendwo an, sprecht mit anderen Frauen, sucht euch Verbündete, die quasi das Gleiche durchmachen. Wie gesagt, in meinem Freundeskreis, bis auf eine, hatte ich keine Gründerinnen um mich rum. Ich konnte nicht mit meinen Freundinnen, mit meinen engen, natürlich haben die mir zugehört, aber die haben das nicht verstanden, ja, so in dem Sinne. Also deswegen Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk und dann machen, ne, also das ist ja immer so mein Ding.
Umsetzen.
Fangt an, auch wenn es nicht perfekt ist. Wenn ich mir mein Social Media angucke, bevor ich wirklich ein komplettes CI hatte, hat das immer gewechselt. Egal. Ich habe angefangen.
Genau.
Ne?
Ja.
So. Und das ist so mein anderes Learning. Und das dritte ist halt, man muss auch ein bisschen auf sich achten. Ja, also auch sagen, okay, jetzt brauche ich mal eine Pause oder wie ist mein Ausgleich oder habe ich das alles wirklich vernünftig organisiert zu Hause? Wie ist mein hinteres Netzwerk? Also wie ist mein Backup? Ja, weil das ist halt auch ganz wichtig, ja, dass man da irgendwie die Unterstützung von hinten hat.
Also vielleicht nur mal so als kurzer Hinweis, wir haben bei Elevate Her haben wir eine Community, in der man tatsächlich die Möglichkeit hat, sich zusammenzutun. Also wir haben das Alumni-Netzwerk einmal, aber wir haben auch ein Female Founders Community und da werden wir auch den Link in den Show Notes packen.
Ja, super, auf jeden Fall. Ja.
So, dass man da einfach wirklich sich austauschen kann oder einfach mal, ne, letztens hatten wir so ein Living Room Party, wo wir gesagt haben, wir sind 7 Unternehmerinnen, die sich einfach im Privaten wirklich tiefgründig austauschen können und sagen, wo kann ich dir helfen? Ah ja, da kenne ich jemanden, ich vernetze dich. Das ist so, so wichtig.
Das ist super wichtig oder einfach mal in Anführungszeichen eine Frage zu stellen, die man sich woanders nicht traut zu fragen.
Ja, genau.
Ich habe das immer noch nicht verstanden. Wie geht das jetzt hier? Oder warum klappt das hier bei
Safe
mir da
Space,
und nicht?
Genau.
Und das wird ja manchmal schon belächelt, ne? Warum brauchen Frauen das immer noch und so? Aber ich glaube, es ist immer noch so wichtig, ja. Also, dass man sich im geschlossenen Raum austauscht und Fragen stellen kann und einfach sich mit seinen Erfahrungen austauscht.
Kathi, danke, dass du hier warst. Mir hat es ganz viel Freude gemacht
mir
und dass
auch.
Wir uns auch endlich nochmal sehen.
In
ne?
live.
Lange in live. Genau. Und ich finde es absolut wichtig, was du machst und ja, unterstützt in Frauenhand. Wir unterstützen und pushen das. Und ich hoffe, dass du mega erfolgreich wirst mit dem Projekt und mit deiner Gründung. Unsere Unterstützung hast du auf jeden Fall.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Das hat mir sehr viel bedeutet. Und ich freue mich auch, dass wir uns hier in live in diesem wunderschönen Podcast-Raum sehen durften.
Ja, also auch von meiner Seite vielen Dank, dass du dir auch die Mühe gemacht hast, hier hinzukommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich glaube fest an dich und egal, was du brauchst, melde dich.
Dankeschön.
Schön, dass ihr wieder dabei wart. Guckt in die Shownotes, gebt uns ein Like, unterstützt unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
Ja, und bitte empfehlt unbedingt unser Podcast, denn hier geht es um ganz, ganz wichtige Themen, wie ihr gerade gehört habt. Tschüss.
Und stay tuned.
Yes.
Das war Startup Geflüster. Startup-Geflüster. Ein Podcast von Evelyn Brock und Ekaterina Alt-Kalthoff. Eine Produktion der Sendereinheit.